Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt Simson, ein Mann mit Bärenkräften, der als letzter Richter Israels in die Geschichte eingeht. Allerdings nicht als Held, sondern eher als eine tragische Figur. Schon vor seiner Geburt sorgte Simson für Aufregung, jedenfalls bei seiner Mutter und deren Ehemann. Denn der Engel des Herrn erschien eines Tages der Frau und teilte ihr mit, dass sie einen Sohn zur Welt bringen würde, obwohl sie unfruchtbar war. Und auch, dass Simson einen besonderen Auftrag, sozusagen in die Wiege gelegt bekommt, war von Anfang an klar. »Der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an«, sprach der Engel. Und er wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister. Ein Geweihter Gottes, was ist damit gemeint? Nun, ein weiteres Detail im Bibeltext, nämlich, dass er sich niemals seine Haare schneiden lassen soll, macht klar, dass Simson ein Nazireer sein wird. Jemand, der sein ganzes Leben in den Dienst Gottes stellen soll. 40 Jahre lang, so beginnt die Berichterstattung über Simson im alttestamentlichen Richterbuch, 40 Jahre lang wurde ein Teil des israelitischen Volkes von den Philistern bedrängt und unterdrückt. Das heißt, den Philistern war es gelungen, einen Teil des verheißenen Landes unter ihre Kontrolle zu bringen. Dies geschah mit Gottes Einwilligung, um die Israeliten, die sich immer wieder von Gott abwendeten, zu disziplinieren. Im Buch der Richter, am Anfang von Kapitel 13, heißt es ausdrücklich, der Herr gab sie in die Hände der Philister 40 Jahre. Doch genau so ist es Gottes Wille, dass Simson etwas gegen die Philister unternimmt. Am Anfang von Kapitel 14 begegnen wir ihm, wie er sich als junger Mann unter den Töchtern des Landes umschaut und tatsächlich eine passende Braut für sich findet. Doch seine Wahl dürfte nicht unumstritten gewesen sein. In den Versen 1 und 2 wird berichtet, Simson ging hinab nach Timna und sah ein Mädchen in Timna unter den Töchtern der Philister. Und als er heraufkam, sagte er seinem Vater und seiner Mutter und sprach, »Ich habe ein Mädchen gesehen in Timna unter den Töchtern der Philister. Nehmt mir nun diese zur Frau.« Die Stadt Timna, in der Simson sich umsieht, gehört zum Gebiet des Stammes Dan, wird aber zu jener Zeit zumindest teilweise von den Philistern bewohnt. Ausgerechnet ein Philistermädchen lässt das Herz Simsons höher schlagen. Doch er wagt es nicht, sie anzusprechen oder bei ihrem Vater um ihre Hand anzuhalten. Stattdessen kehrt er nach Hause zurück und bittet seine Eltern, in seinem Sinne tätig zu werden. Von dem ach so tapferen Simson ist hier also noch nicht viel zu spüren. Begeistert sind Simsons Eltern nicht, als sie erfahren, dass ihr Sohnemann eine junge Frau aus dem verhassten Volk der Philister heiraten will. Zumal die Philister zu den Unbeschnittenen gehören, also Heiden sind und fremde Götter verehren. Weiter ab Vers 3. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, »Ist denn nun kein Mädchen unter den Töchtern deiner Brüder und in deinem ganzen Volk, dass du hingehst und willst eine Frau nehmen von den Philistern, die unbeschnitten sind?« Simson sprach zu seinem Vater, »Nimm mir diese, denn sie gefällt meinen Augen.« Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam, denn er suchte einen Anlass gegen die Philister. Die Philister aber herrschten zu der Zeit über Israel. Kopfschüttelnd müssen wir also zur Kenntnis nehmen, dass sich Simson nicht zufällig in eine Philisterin verliebt hat, sondern dass Gott diese Ehe arrangiert, um eine Konfrontation zwischen Simson und den Philistern herbeizuführen. Und so bleibt Simsons Eltern wohl nichts anderes übrig, als den Heiratsplänen ihres Sohnes zuzustimmen. Weiter ab Vers 5. So ging Simson hinab mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna. Und als sie kamen an die Weinberge von Timna, siehe, da kam ein junger Löwe brüllend ihm entgegen. Und der Geist des Herrn geriet über ihn, und er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt, und hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er sagte aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Als er nun hinkam, redete er mit dem Mädchen, und Simson hatte Gefallen an ihr. Und nach einigen Tagen kam er wieder, um sie zu holen, und bog vom Wege ab, um nach dem Aas des Löwen zu sehen. Siehe, da war ein Bienenschwarm in dem Leibe des Löwen und Honig. Und er nahm davon in seine Hand und aß unterwegs und ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen, dass sie auch aßen. Er sagte ihnen aber nicht, dass er den Honig aus dem Leibe des Löwen genommen hatte. Abgesehen davon, dass ich die Sache mit dem Honig nicht besonders appetitlich finde, geschehen hier zwei Dinge, die zumindest problematisch sein dürften. Wenn Sie sich an die letzte Sendung erinnern, da hatte ich Ihnen davon erzählt, worauf ein Gottgeweihter, ein sogenannter Nazirer, zu achten hatte. Und in Kapitel 13 des Richterbuches wurde Simson ja eindeutig als ein Gottgeweihter bezeichnet. Unter anderem sollte er sich von allem fernhalten, was aus Weintrauben hergestellt wurde. Also nicht nur keinen Wein trinken, sondern auch keine Weintraubentorte und keinen Rosinenkuchen essen, falls es so etwas damals schon gegeben hat. Trotzdem marschiert Simson mit seinen Eltern durch die Weinberge von Timna. Wie gesagt, das scheint mir zumindest problematisch zu sein. Dagegen ist die Tatsache, dass Simson den Kadaver des Löwen aufsucht und ihm auch noch Honig entnimmt, ein klarer Regelverstoß. Ein Nazirer, ein Gottgeweihter, sollte sich nicht nur von verstorbenen Menschen, sondern auch von toten Tieren fernhalten. Weiter ab Vers 10. Und als sein Vater hinkam zu dem Mädchen, machte Simson dort ein Hochzeitsgelage, wie es die jungen Leute zu tun pflegen. Und als sie ihn sahen, gaben sie ihm 30 Gesellen, die bei ihm sein sollten. Simson aber sprach zu ihnen, »Ich will euch ein Rätsel aufgeben. Wenn ihr mir das erratet und trefft in diesen 7 Tagen des Gelages, so will ich euch 30 Gewänder geben und 30 Feierkleider. Könnt ihr's aber nicht erraten, so sollt ihr mir 30 Gewänder und 30 Feierkleider geben.« Und sie sprachen zu ihm, »Gib dein Rätsel auf, lass uns hören.« Er sprach zu ihnen, »Speise ging aus vom Fresser und Süßigkeit vom Starken.« Und sie konnten in 3 Tagen das Rätsel nicht erraten. Wie damals üblich, wird also im Elternhaus der Braut ein Hochzeitsfest gefeiert. Und die Gäste? Alles Philister. Aber man scheint sich gut zu amüsieren. Zum Unterhaltungsprogramm gehört es auch, sich gegenseitig mit schwierigen Rätselfragen herauszufordern. Simsons Rätsel hört sich ganz besonders geheimnisvoll an. Speise ging aus vom Fresser und Süßigkeit vom Starken. Wer oder was ist damit gemeint? Ohne Kenntnis zu haben von dem erschlagenen Löwen und von den Bienen, die sich darin häuslich niedergelassen haben, ist es praktisch unmöglich, dieses Rätsel zu lösen. Auf jeden Fall schafft es Simson, die Hochzeitsgäste in ein wahres Rätselfieber zu versetzen. Immerhin soll jeder, der die Lösung weiß, ein neues Gewand und ein Feierkleid erhalten. Umgekehrt will Simson das Gleiche von jedem fordern, der des Rätsels Lösung innerhalb von 7 Tagen nicht beibringen kann. Ich lese weiter ab Vers 15. Am 4. Tage sprachen sie zu Simsons Frau, »Überrede deinen Mann, dass er uns des Rätsels Lösung sagt, oder wir werden dich und deines Vaters Haus mit Feuer verbrennen. Habt ihr uns hierher geladen, um uns arm zu machen?« Da weinte Simsons Frau vor ihm und sprach, »Du bist meiner überdrüssig und hast mich nicht lieb. Du hast den Söhnen meines Volks ein Rätsel aufgegeben und hast mir's nicht gesagt.« Er aber sprach zu ihr, »Siehe, ich hab's meinem Vater und meiner Mutter nicht gesagt und sollte dir's sagen.« Und sie weinte vor ihm die 7 Tage, die sie feierten. Aber am 7. Tage sagte er es ihr, denn sie drang in ihn. Sie aber sagte des Rätsels Lösung den Söhnen ihres Volks. Da sprachen die Männer der Stadt zu ihm am 7. Tage, ehe die Sonne unterging, »Was ist süßer als Honig? Was ist stärker als der Löwe?« Aber er sprach zu ihnen, »Wenn ihr nicht mit meinem Kalb gepflügt hättet, so hättet ihr mein Rätsel nicht getroffen.« »Ihr habt mit meinem Kalb gepflügt«, heißt so viel wie, »Ihr habt meine Frau dazu gebracht, euch die Lösung zu verraten und mir damit zu schaden.« Allerdings muss man Simsons Frau zugutehalten, dass sie von den Hochzeitsgästen heftig unter Druck gesetzt wurde. Offenbar herrschten raue Sitten, denn sie drohten, wir werden dich und deines Vaters Haus mit Feuer verbrennen. Simsons Frau wiederum versteht es, die stärksten Waffen, über die sie verfügt, gegen Simson einzusetzen, nämlich ihre Tränen. 7 Tage lang, also während das Hochzeitsfest noch andauert, fleht sie den Bräutigam unter Tränen an, ihr des Rätsels Lösung zu verraten. Kennen Sie einen Mann, der das aushält, ohne weich zu werden? Eben. Auch Simson, unser Held, wird unter den Tränen seiner Frau zur reinsten Plaudertasche. Was zur Folge hat, dass die Hochzeitsgäste am 7. Tag die richtige Rätsellösung präsentieren. Natürlich fühlt sich Simson ausgetrickst und hintergangen. Vers 19. Und der Geist des Herrn geriet über ihn, und er ging hinab nach Aschkelon und erschlug 30 Männer unter ihnen und nahm ihre Gewänder und gab Feierkleider denen, die das Rätsel erraten hatten. Und sein Zorn entbrannte, und er ging hinauf in seines Vaters Haus. Simson ist also so sauer darüber, dass man ihn beim Rätselraten ausgetrickst hat, dass er die 30 versprochenen Gewänder und Festtagskleider nicht irgendwo anfertigen lässt, sondern dass er 30 Philister tötet und ihnen ihre Gewänder abnimmt. In gewisser Weise müssen also die Landsleute der Hochzeitsgäste dafür bezahlen, dass Simsons Braut so sehr unter Druck gesetzt wurde. Simson wiederum ist enttäuscht, dass seine Liebste sein Vertrauen missbraucht hat. Immerhin hatte er ihr verraten, was er selbst seinen Eltern verheimlicht hatte. Simson ist so zornig, dass er schließlich das Haus seiner Schwiegereltern verlässt und zu seinen eigenen Eltern zurückkehrt, ohne seine Braut mitzunehmen. Vers 20. Aber Simsons Braut wurde seinem Gesellen gegeben, der sein Brautführer gewesen war. Die Sache mit dem Hochzeitsfest und dem Rätsel bildet nur den Auftakt zu einer ganzen Reihe von Konfrontationen zwischen Simson und den Philistern. In den ersten Versen von Kapitel 15 wird nun berichtet, »Es begab sich aber nach einigen Tagen, um die Weizenernte, dass Simson seine Frau besuchte mit einem Ziegenböcklein. Und als er dachte, ich will zu meiner Frau in die Kammer gehen, da wollte ihn ihr Vater nicht hineinlassen und sprach, ich meinte, du bist ihrer ganz überdrüssig geworden, und ich habe sie deinem Gesellen gegeben. Sie hat aber eine jüngere Schwester, die ist schöner als sie, die nimm statt ihrer. Da sprach Simson zu ihnen, diesmal bin ich frei von Schuld, wenn ich den Philistern Böses tue. Und Simson ging hin und fing 300 Füchse, nahm Fackeln und kehrte je einen Schwanz zum anderen und tat eine Fackel je zwischen 2 Schwänze und zündete die Fackeln an und ließ die Füchse in das Korn der Philister laufen und zündete so die Garben samt dem stehenden Korn an und Weinberge und Ölbäume. Einige Zeit, nachdem sich Simsons Zorn gelegt hat, kehrt er also wieder zu seiner Frau zurück, um sich mit ihr zu versöhnen. Doch sein vermeintlicher Schwiegervater macht ihm klar, dass er zu spät kommt. Die Dame seines Herzens gehört inzwischen einem anderen Mann. Maßlose Wut überfällt Simson, und so sorgt er dafür, dass die Philister einen Teil ihrer Ernte verlieren. Getreide, Weinstöcke und Ölbäume gehen in Flammen auf. Simson fühlt sich offenbar im Recht mit dem, was er tut. Schon zum 2. Mal wurde er von den Philistern gedemütigt und betrogen. Ich persönlich bin allerdings der Ansicht, dass sich Simson mit seiner grausamen Zerstörungswut absolut nicht wie ein Mann Gottes benimmt. Und schon gar nicht wie ein Nazireer, also ein Gottgeweihter. Simsons Rache an den Philistern, die Vernichtung ihrer Ernte, hat meines Erachtens auch nichts damit zu tun, dass er im Auftrag Gottes gegen die Philister vorgehen sollte. Vielmehr handelt es sich um einen privaten Rachefeldzug, der zu einer unglaublichen Eskalation der Gewalt führt. Ich lese weiter ab Vers 6. Da sprachen die Philister, wer hat das getan? Da sagte man, Simson, der Schwiegersohn des Timnaitas, weil er ihm seine Frau genommen und seinem Gesellen gegeben hat. Da zogen die Philister hin und verbrannten sie samt ihrer Familie mit Feuer. Simson aber sprach zu ihnen, »Wenn ihr das tut, so will ich nicht ruhen, bis ich mich an euch gerächt habe.« Und er schlug sie zusammen mit mächtigen Schlägen und zog hinab und wohnte in der Felsenkluft von Etam. In den Versen 9 bis 13 wird berichtet, wie sich die Philister aufmachen, um Simson gefangen zu nehmen. Während ihrer Suche belagern sie einen Teil des Stammesgebiets von Juda. Damit es nicht zu einem Blutvergießen kommt, schicken die Leute vom Stamm Juda nun selbst 3000 Mann zu Simson, um ihn festzunehmen und an die Philister auszuliefern. Simson äußert sogar Verständnis dafür und lässt sich fesseln. Weiter ab Vers 14. Und als er nach Lehi kam, jauchzten die Philister ihm entgegen. Aber der Geist des Herrn geriet über ihn, und die Stricke an seinen Armen wurden wie Fäden, die das Feuer versenkt hat, so daß die Fesseln an seinen Händen zerschmolzen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken. Da streckte er seine Hand aus und nahm ihn, und er schlug damit 1000 Mann. Und Simson sprach, »Mit eines Esels Kinnbacken hab ich sie geschunden, mit eines Esels Kinnbacken hab ich 1000 Mann erschlagen.« Wieder ist davon die Rede, dass der Geist Gottes über Simson kam. Und seine Tat ist so gewaltig, dass man nun davon ausgehen kann, dass es sich wirklich um einen Schlag gegen die Philister handelt, wie Gott ihn geplant hat. Nur mit einem Eselsknochen bewaffnet wäre Simson ohne Gottes Hilfe nicht weit gekommen. Doch wenn man die ersten Verse von Kapitel 16 liest, bekommt man schon wieder Zweifel daran, ob Simson zwischendurch nicht immer wieder seine besondere Berufung als ein Gottgeweihter vergisst. Denn dort wird berichtet, »Simson ging nach Gaza und sah dort eine Hure und ging zu ihr. Da wurde den Gazatitern gesagt, Simson ist hierher gekommen, und sie umstellten ihn und ließen auf ihn lauern am Stadttor. Aber die ganze Nacht verhielten sie sich still und dachten, morgen, wenn's Licht wird, wollen wir ihn umbringen. Simson aber lag bis Mitternacht. Da stand er auf um Mitternacht und ergriff beide Torflügel am Stadttor samt den beiden Pfosten, hob sie aus mit den Riegeln und legte sie auf seine Schultern und trug sie hinaus auf die Höhe des Berges vor Hebron. Diese ganze Aktion erinnert mich irgendwie an einen Schülerstreich, wobei in diesem Fall nicht einfach nur eine Zimmertür ausgehängt wurde, sondern ein meterhohes, schweres Stadttor. Und das schleppte Simson sogar noch auf einen Berg, der kilometerweit von der Stadt entfernt lag. Mich macht dieser Sachverhalt irgendwie stutzig. Simson nutzt seine ungeheuerlichen Kräfte, um sich wie ein Schulkind aufzuführen. Und die nächste Episode ist für mich sozusagen der Beweis, dass Simsons Heldentaten, so werden sie ja oft gesehen, nicht wirklich alle im Einklang mit Gottes Willen geschehen. Ab Vers 4 wird berichtet, »Danach gewann er ein Mädchenlieb im Tal Sorek, die hieß Delila. Zu der kamen die Fürsten der Philister und sprachen zu ihr, »Überrede ihn und sieh, wodurch er so große Kraft hat, und womit wir ihn überwältigen können, dass wir ihn binden und bezwingen, so wollen wir dir ein jeder 1100 Silberstücke geben.« Und Delila sprach zu Simson, »Sage mir doch, worin deine große Kraft liegt und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen.« Simson sprach zu ihr, »Wenn man mich bände mit 7 Seilen von frischem Bast, die noch nicht getrocknet sind, so würde ich schwach und wäre wie ein anderer Mensch.« Soweit die Verse 4 bis 7. Was geschieht hier eigentlich? Simson gewann ein Mädchenlieb, heißt es in Vers 4. Von Heirat ist hier nicht die Rede. Dafür lässt er sich auf seltsame Fesselspiele ein, die Delila viel Geld einbringen werden, falls sie ihm das Geheimnis seiner schier übermenschlichen Kräfte entlocken sollte. 3-mal lässt Simson sich fesseln, und 3-mal gelingt es ihm, die Schnüre zu zerreißen, wenn Delila ihn aufweckt mit dem Ruf, »Philister über dir, Simson!« Weiter ab Vers 15. Da sprach sie zu ihm, »Wie kannst du sagen, du habest mich lieb, wenn doch dein Herz nicht mit mir ist? 3-mal hast du mich getäuscht und mir nicht gesagt, worin deine große Kraft liegt.« Als sie aber mit ihren Worten alle Tage in ihn drang und ihm zusetzte, wurde seine Seele sterbensmatt, und er tat ihr sein ganzes Herz auf und sprach zu ihr: »Es ist nie ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Geweihter Gottes von Mutterleib an. Wenn ich geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir, so dass ich schwach würde und wie alle anderen Menschen.« Als nun Delila sah, dass er ihr sein ganzes Herz aufgetan hatte, sandte sie hin und ließ die Fürsten der Philister rufen und sagen: »Kommt noch einmal her, denn er hat mir sein ganzes Herz aufgetan.« Da kamen die Fürsten der Philister zu ihr und brachten das Geld in ihrer Hand mit. Und sie ließ ihn einschlafen in ihrem Schoß und rief einen, der ihm die 7 Locken seines Hauptes abschnitt. Und sie fing an, ihn zu bezwingen. Da war seine Kraft von ihm gewichen. Und sie sprach zu ihm: »Philister über dir, Simson!« Als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er: »Ich will frei ausgehen, wie ich früher getan habe, und will mich losreißen.« Aber er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Soweit die Verse 15 bis 20. An dieser Stelle fragt man sich nun: Sind tatsächlich Simsons Haare das Geheimnis seiner Kraft gewesen? Fühlt er sich nach dem Abschneiden seiner Locken zugleich auch seiner Kraft und seiner Männlichkeit beraubt? Bekommt er psychisch einen Knacks? Nun, solchen und ähnlichen Theorien kann ich nur ein klares Nein entgegensetzen. Simsons Haarpracht, Sie erinnern sich, war ein äußeres Zeichen dafür, dass er ein Nazireer war, ein Gottgeweihter. Und leichtfertig hatte er es zugelassen, dass Delila, seine Geliebte, ihm die Haare einfach abschnitt. Ebenso leichtfertig hatte er sich bereits vorher über andere Spielregeln hinweggesetzt, die ein Geweihter Gottes eigentlich beachten sollte. Er war mit seinen Eltern durch einen Weinberg gegangen, obwohl er sich von Wein fernhalten sollte. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob der Gang durch den Weinberg nicht doch erlaubt war. Vor allem aber hatte er den Kadaver des erschlagenen Löwen aufgesucht und sogar von dem Honig gegessen, den er diesem Kadaver entnommen hatte. Kurz und gut, gleich mehrfach hatte Simson zu erkennen gegeben, dass ihm die besonderen Verpflichtungen eines Gottgeweihten ziemlich egal sind. Daraufhin entzieht ihm Gott die übernatürlichen Kräfte, mit denen Simson ebenfalls nicht verantwortungsvoll umgegangen war. Füchse an ihren Schwänzen zusammenzubinden und sie mit brennenden Fackeln in die Felder zu treiben, ist ebenso ein großer Unfug, wie ein Stadttor aus den Angeln zu heben und es auf einen Berg zu schleppen. Wahrhaftig, Simson hat sich seiner Berufung nicht als würdig erwiesen. Deshalb heißt es in Vers 20, der Herr war von ihm gewichen. Gott nahm ihm die körperliche Kraft, mit der er schon so viel Unheil gestiftet hatte. Weiter ab Vers 21. Da ergriffen ihn die Philister und stachen ihm die Augen aus, führten ihn hinab nach Gaza und legten ihn in Ketten, und er musste die Mühle drehen im Gefängnis. Aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, nachdem es geschoren war. Als aber die Fürsten der Philister sich versammelten, um ihrem Gott Dagon ein großes Opfer darzubringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie: »Unser Gott hat uns unseren Feind Simson in unsere Hände gegeben.« Als das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott, denn sie sprachen: »Unser Gott hat uns unseren Feind in unsere Hände gegeben, der unser Land verwüstete und viele von uns erschlug.« Als nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen sie: »Lasst Simson holen, dass er vor uns seine Späße treibe.« Da holten sie Simson aus dem Gefängnis, und er trieb seine Späße vor ihnen, und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Simson aber sprach zu dem Knaben, der ihn an der Hand führte: »Lass mich los, dass ich nach den Säulen taste, auf denen das Haus steht, damit ich mich daran lehne.« Das Haus aber war voller Männer und Frauen. Es waren auch alle Fürsten der Philister da, und auf dem Dach waren etwa 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson seine Späße trieb. Simson aber rief den Herrn an und sprach: »Herr, Herr, denke an mich und gib mir Kraft, Gott, noch dieses eine Mal, damit ich mich für meine beiden Augen einmal räche an den Philistern.« und er umfasste die zwei Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten und die anderen mit seiner linken Hand, und stemmte sich gegen sie und sprach: Ich will sterben mit den Philistern. Und er neigte sich mit aller Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, so daß es mehr Tote waren, die er durch seinen Tod tötete, als die er zu seinen Lebzeiten getötet hatte. Soweit die Verse 21 bis 30. Simson wurde also von den Philistern gedemütigt, wie man es sich schlimmer kaum vorstellen kann. Zuerst wurde er seines Augenlichts beraubt und in Ketten gelegt. Was ihm an Muskelkraft noch geblieben war, musste er einsetzen, um wie ein Sklave eine Handmühle zu drehen. Und dann holt man ihn während eines Festes, das zu Ehren eines fremden Gottes gefeiert wird, um das Publikum zu belustigen. Der Muskelprotz von früher wird schließlich zwischen die Mittelsäulen des Festsaals gestellt, damit alle Anwesenden ihn sehen können. In dieser Situation fällt Simson ein, dass er seine Stärke von damals allein Gott zu verdanken hatte. Ein letztes Mal bittet er Gott, ihm seine Kraft zurückzugeben, damit er dem ganzen Spuk ein Ende machen kann. Denn die Philister verspotteten ja nicht nur Simson, sondern indirekt auch den Gott Israels, weil sie das Freudenfest zu Ehren ihres Gottes Dagon feierten. Gott, der Herr, erhört Simsons Flehen, und durch den Einsturz des Festsaales, so heißt es in Vers 30, wurden mehr Philister getötet als zu Simsons Lebzeiten. Letztendlich also erfüllt sich die Prophezeiung, die bereits vor Simsons Geburt von dem Engel Gottes ausgesprochen wurde. Er wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister. Aber Simson selbst scheitert kläglich, weil er sich seiner Berufung nicht als würdig erwiesen hat. Dennoch wird Simson zu den sogenannten großen Richtern in der Geschichte Israels gezählt. 20 Jahre, so heißt es im letzten Vers des Kapitels, war er als Richter in Dienst. Simson, er war der 13. und damit zugleich der letzte Richter, von dem im Buch der Richter die Rede ist. Trotzdem warten noch 4 Kapitel im Richterbuch darauf, von uns entdeckt zu werden. Die kommen in der nächsten Ausgabe von Durch die Bibel an die Reihe.